Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Martina Eberhardt. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio mit dabei bist. Heute geht's um ein Thema, das viele von uns betrifft, aber oft im Verborgenen wirkt. Wir sprechen heute darüber, wie frühere Verletzungen, das sind sogenannte Entwicklungstraumata, unsere Wechseljahre beeinflussen können. Als Expertin habe ich mir dafür die Martina Eberhardt an die Seite geholt. Die Martina ist Psychotherapeutin, Business Coach und ja, eine Frau, die weiß, wie viel Kraft in einem Neuanfang steckt. Martina war 30 Jahre lang erfolgreich in der Wirtschaft unterwegs und dann mit knapp 50 kam der mutige Cut. Ich will mehr fühlen, ich will mehr bewirken und endlich wirklich ich sein. Heute ist die Ü-60-jährige Oberösterreicherin eben Psychotherapeutin, wie ich schon gesagt habe, emotionsfokussierter Business Coach und Gründerin von MeTime, einem Coaching-Programm für Frauen in der Lebensmitte. Martina, ich freue mich voll, dass wir uns da bei dir im Esszimmer treffen für unser Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute über dieses Thema reden kann, weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dieses Wissen rauszubringen in die Welt und dass wir Frauen uns auch viel besser verstehen und auch da diese Enttabuisierung stattfindet, was Trauma anbelangt.
Ein Riesenthema. In meiner Vorbereitung bin ich draufgekommen. Ich habe ja keine Ahnung eigentlich, was dieses Thema alles mit sich bringt und was da alles zusammenhängt sozusagen. Also es ist wirklich spannend, in dieses Thema einzusteigen. Bevor wir aber so richtig loslegen, ich glaube, du kennst meine Einstiegsroutine, die da heißt, so ein Glück. Und dabei geht es darum, einen weit verbreiteten Mythos oder Irrglauben zu deinem Thema, also wir sind beim Thema Entwicklungstraumata, aufzugreifen und gleich mal mit einem Aha-Moment reinzustarten. Ich beginne den Satz, du vervollständigst ihn. So ein Glück, dass
ich heute da bin, wo ich heute bin.
Wie im Intro erwähnt, du hast mit rund 50 Jahren, also passend zu den Wechseljahren, nur einmal von ganz vorne begonnen. Du hast dich beruflich komplett neu orientiert. Und ja, mir würde interessieren, haben da deine Wechseljahre ja irgendwie vielleicht dazu beigetragen oder wie ist es dazu gekommen, dass du dich nach einer langen, erfolgreichen Karriere ganz woanders nur einmal umorientiert hast?
Also heute rückblickend hatten die Wechseljahre ganz sicher einen Einfluss. Nur damals habe ich das überhaupt nicht in einen Zusammenhang gebracht. Also ich war 44, das war 2008, wo ich in ein Burnout geschlittert bin. Und das hat sich so gezeigt, dass ich überhaupt nicht mehr schlafen konnte, über Wochen, über Monate, dass ich oft krank war, dass Gedankenkreisen da waren, dass ich, wie gesagt, schwer einschlafen konnte und wenn, sofort munter war. Und irgendwann einmal war es dann, es geht nicht mehr. Und Gott sei Dank hat meine damalige Abteilungsleiterin mich wirklich zum Betriebsarzt geschickt, weil ich hätte weitergemacht. Ja, ich habe mir gedacht, okay, es muss gehen, reiß die Zusammen, geht schon irgendwie. Und der hat mich sofort nach Hause geschickt und hat gesagt, nein, Sie gehen auch nicht mehr zurück in die Abteilung, Sie gehen nach Hause. Und sie sind in einem Burnout und sie müssen jetzt schauen, dass sie wieder zu Kräften kommen. Und während diesem Burnout hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. Und es war wirklich so, dass ich damals im Wohnzimmer am Boden gelegen bin und eine Stimme in mir wirklich gesagt hat, ganz laut, so Martina, entweder du stehst jetzt auf und nimmst jetzt endlich dein Leben selbst in die Hand, oder du bleibst liegen, aber dann bleib liegen, dann steh nicht mehr auf. Und das war wirklich so er berührt mich heute noch. Ja, ein sehr heiliger Moment für mich.
Wie schön, also auch, dass man, also ich bin ja auch so der Typ, ich glaube ganz fest dran, dass bei ganz vielen Dingen die Einstellung ein Riesentool oder ein Riesenhebel ist, sagen wir so. Und eben dieses Glas halb leer, halb voll, überhaupt die Möglichkeit zu sehen, dass man das selber entscheiden kann, ob man ein halb leeres oder halb volles Glas vor sich stehen haben möchte. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und das sieht man ja, wo es dich hingebracht hat. Genau diese Frage dir zu stellen, hey, was will ich? Okay, wenn ich so weitermachen will. Und das ist ja auch total legitim, dass ich das machen kann, wenn ich das machen möchte, wenn ich mich dafür entscheide. Aber sich dann vielleicht auch zu überlegen, okay, na, ich will eigentlich nicht mehr, weil das mir nicht so entspricht, dann so mutig zu sein und dann komplett von vorn anzufangen, so wie bei dir, wo du dann in Richtung Psychologie gegangen bist.
Also zuerst habe ich dann durch wirklich Zufall, wobei es gibt ja keine Zufälle, Kunsttherapie entdeckt. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, was Kunsttherapie ist. Ich habe nur gewusst, seit Kindheit an male ich gerne. Und Therapie hat mich sehr interessiert. Ich bin selbst in Psychotherapie so mit knappe 30 gegangen, weil ich damals Panikattacken hatte. Und dieser Beruf hat mich immer fasziniert, was da möglich ist, was für Veränderungen möglich sind. Und dann haben wir gedacht, ich mache die Ausbildung zur Kunsttherapeutin. Und ich weiß noch, wir haben einige gefragt, Martina, was macht man? Da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich muss das machen. Und dann nach circa 2 Jahren, die Kunsttherapie dauert 4 Jahre, die Ausbildung, habe ich gemerkt, na, da fehlt mir noch was. Und dann habe ich parallel dazu eben mit der Psychotherapieausbildung begonnen, mit dem Propädeutikum. Und insgesamt waren es 10 Jahre intensive Ausbildung. Ich meine, die sind dann noch weitergegangen, weil ich etliche Zusatzausbildungen gemacht habe. Aber so, dass ich dann wirklich eingetragen war, das war dann wirklich nach 10 Jahren, nachdem ich eigentlich in den Burnout geschlittert bin. Genau.
Das ist ja, glaube ich, auch so ein Rabbit Hole, wo man dann, wenn man mal anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, das hört ja nicht auf. Also ich nehme an, deine Weiterbildungen sind ja laufend quasi, weil es immer wieder Themen gibt. Du hast mir jetzt auch im Vorfeld kurz erzählt, aber das war jetzt so spannend für dich, dich auf den Podcast vorzubereiten, auch eben um den Konnex zu sehen, Wechseljahre, Traumata und so weiter. Und ja, ich würde sagen, wenn du ready bist, steig mal in unser Gespräch ein, Martina. Und da habe ich gleich mal die Frage. Das Thema ist ja Entwicklungstraumata. Jetzt erklär mal, was bedeutet das? Was ist das? Was heißt das?
Also ich würde gern mal die unterschiedlichen Traumata ganz kurz erklären, dass man überhaupt weiß, was ist ein Schocktrauma, ein Entwicklungstrauma und ein Bindungstrauma. Ein Schocktrauma, das entsteht dann, wenn ein Ereignis den Menschen völlig überrollt. Ich kann das nicht verarbeiten, stressmäßig. Es ist mir zu viel. Ich komme in das Gefühl der Hilflosigkeit, der Überforderung, der Ohnmacht. Und der Stress kann dann auch im Nachhinein nicht abgebaut werden. Was heißt das? Das gleiche Erlebnis muss nicht für jeden ein Trauma sein. Das ist ganz wichtig. Ja, es kommt darauf an, wie ich geprägt worden bin, welche Erlebnisse ich bisher hatte, welche Resilienz ich habe. Und je nachdem, ob ich danach, wenn ich jetzt ein schlimmes Erlebnis hatte, Menschen habe, die mir Halt geben, die mir Schutz geben, dass ich darüber reden kann, dass ich wirklich in den nächsten Tagen, Wochen spüre, das ist jetzt wichtig, nicht nur vom Kopf, sondern ich spüre, ich habe das überlebt, es ist gut ausgegangen, dann manifestiert sich ein Trauma nicht. Wenn ich das nicht habe, dann muss man sich das so vorstellen, ich kann schon weiterleben. Ja, ich kann auch beruflich durchwegs auch erfolgreich sein. Jedoch ein Teil in mir ist wie eingefroren in dieser Situation. Und dieser Teil kann eben jederzeit zum Vorschein kommen, wenn ich unbewusst, weil das ist mir ja gar nicht bewusst, dass so ein Teil sozusagen eingefroren ist in der damaligen Situation und nicht weiß, dass es gut ausgegangen ist, kann jederzeit aufgrund einer unbewussten Erinnerung, sei es, du hast zum Beispiel jetzt so einen rot-pinken Pullover an, die Farbe rot-pink hat in dem Zusammenhang eine Rolle gespielt. Jedes Mal, wenn ich ein Rot oder ein Pink sehe, komme ich in den Zustand wie damals, habe aber null Ahnung, warum. Und das ist mal das Schocktrauma. Das heißt, es bezieht sich auf ein Ereignis.
Jetzt muss ich dir fragen, muss das so etwas Einschneidendes sein wie ein Unfall, ein Todesfall, ein plötzlicher, ein Erdbeben, ein Tsunami? Also jetzt fallen wir gerade nur wirklich Superlativen ein.
Genau.
Oder kann das auch
eine Kleinigkeit sein?
Also beim Schocktrauma, das ist jetzt wirklich eine interessante Frage. Was verstehst du unter Kleinigkeit? Also es ist schon so, dass es eher wirklich bei einem Unfall, bei einem Überfall, Vergewaltigung, Naturereignissen ist. Ja, wo wirklich
also
etwas
jetzt keine Bagatelle. Was versteht
keine
unter genau?
Bagatelle,
also, weil du eben anfangs gesagt hast, das ist ja auch was sehr Persönliches, wie ich damit umgehe oder wie ich es verarbeite. Aber da sprechen wir schon von vehementen, gravierenden Ereignissen.
Genau, weil das Trauma wird ja heute wirklich so ein bisschen inflationär verwendet. Ja. Und darum ist mir so wichtig, dass man den Unterschied hat, was ist ein Schocktrauma. Und dann komme ich jetzt zum Entwicklungstrauma, zum Bindungstrauma. Vorweg, also das ist in der Bindungstheorie erforscht worden, dass wir Menschen von Geburt an ein angeborenes Bedürfnis haben, eine enge emotionale Bindung mit der Bezugsperson aufzubauen. Das ist in uns angelegt. Also das ist etwas ganz Natürliches. Man ist draufgekommen, das war ein Versuch, der gar nicht so böse, keine bösen Absichten gehabt hat, aber im 18. Jahrhundert, ich glaube, es war im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, hat man in einem Waisenhaus wissen wollen, wie Kinder sich entwickeln, wenn null Einfluss genommen wird auf die Kinder. Man wollte wirklich wissen, ja, wie entwickeln sich die? Und hat sie nur gewickelt und gefüttert. Und das Problem war, dass diese Kinder alle gestorben sind. Und da hat man erkannt, wir brauchen Beziehung, wir brauchen die Bindung zu Menschen, weil das ist wirklich überlebensnotwendig für uns.
Da habe ich von der Stefanie Stahl, von dieser bekannten Psychologin, die auch einen tollen Podcast hat, gelernt, dass gerade die ersten 2 Jahre sind für Menschen überlebenswichtig.
Genau. Und warum? Ein Säugling kommt auf die Welt und kann sich nicht selbst regulieren. Das heißt, das Nervensystem des Säuglings ist nicht in der Lage, weil wir auf die Welt kommen und es ist noch nicht ausgebildet, sich selbst zu beruhigen. Das Säugling braucht den Körper der Bezugsperson, meistens ist die Mutter. Das heißt, wenn ich jetzt Hunger habe und ich schreie, weil ich Hunger habe, dann braucht es die Mutter, also ich sage jetzt die Mutter stellvertretend für alle Bezugspersonen, die das Kind beruhigt, das stillt oder eben ein Fläschchen gibt und das Kind beruhigt sich wieder. Genauso, wenn ich es hinlege, wenn das Kind den Körperkontakt braucht, dann fängt es auch zum Schreien an, Mutter nimmt es hoch, tröstet es, wiegt es. Also wir machen das ja intuitiv, unsere Stimme wird meistens tiefer, langsamer. Also wir versuchen intuitiv, dieses Baby zu beruhigen. Jetzt bin ich ein Jahrgang 1964 und damals war es wirklich ganz normal, dass Kinder schreien gelassen worden sind. Das heißt, ich habe das mitgekriegt bei Freundinnen von meiner Mutter, wo die Kinder dann jünger waren als ich, wo Aussagen wirklich gang und gäbe waren, lass das Kind schreien. Das wird nur verwöhnt, wenn du es dauernd hochnimmst. Man hat sogar 2 Zimmer weitergestellt, dass man es nicht hört. Das heißt, diese Kinder, und ich gehe davon aus, bei mir war es genauso, wir haben alle aufgehört zu schreien, aber nicht, weil wir uns beruhigt haben, sondern aus Erschöpfung. Das heißt, das Nervensystem ist in einer Grundanspannung geblieben. Und da beginnen wir, wenn das nur einmal passiert, ja, das ist jetzt nicht arg, oder von mir ist ein paar Mal, aber wenn das immer wieder ist, wenn das sozusagen der normale Umgang mit diesem Kind ist, dann beginnen wir bereits von einem Entwicklungstrauma zu sprechen. Und was bedeutet das? Das Kind, also da gibt es in der Bindungstheorie 4 Bindungsstile, die man erforscht hat. Das heißt, der erste Bindungsstil ist, ich bin sicher gebunden. Jetzt muss man sich vorstellen, in der Kindheit, die Bezugsperson ist verlässlich. Sie ist emotional verfügbar und sie reagiert wirklich auf die Bedürfnisse des Kindes. Das heißt, das Kind wird wahrgenommen mit den Bedürfnissen. Und dadurch fühlt sich das Kind sicher, gesehen und geborgen. Was bedeutet das dann als Erwachsener? Als Erwachsener halte ich gut Nähe aus, ich kenne meine Bedürfnisse, ich kann dir auch sagen, ich halte die Autonomie aus des Partners. Wenn es innerlich zu einer Anspannung kommt, dann suche ich die Bindung zu jemandem. Ich gehe hin, ich besprich's, wie es mir geht. Das heißt, ich habe gelernt, mir wird geholfen und ich suche mir auch Hilfe und ich besprich's, egal ob das Partner, Partnerin, Freund, Freundin ist. Das ist sozusagen das sicher gebundene Stil.
Was ist jetzt, wenn ich eben so ein Baby war, wo ich zwei Zimmer weiter gestanden bin, wo es ja ignoriert worden ist, wenn ich geschrien habe, dass ich aufgenommen werde? Wie äußert sich das dann im Erwachsenenalter?
Dann gibt es eben den unsicher vermeidenden Stil und den unsicher ängstlichen Stil.
Also das heißt, ich bin konfliktscheu zum Beispiel?
Ich bin konfliktscheu. Das heißt zum Beispiel, die Bezugsperson war sehr distanziert, sehr kühl. Ich bin eben schreien gelassen worden. Ja, es war so, dass ablehnend auf meine Bedürfnisse reagiert worden ist. Dann lernt das Kind, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, sonst unterdrückt es. Das passiert, ist mir ganz wichtig, alles unbewusst. Ja, das ist keine bewusste Entscheidung, weil das Gehirn noch gar nicht so entwickelt ist, dass wir einen kritischen Denker haben. Um Zurückweisung zu vermeiden, weil das ist ja, das tut dir total weh, wenn ich zurückgewiesen werde. Das spüren ja wir als Erwachsene. Eine Zurückweisung schmerzt einfach.
Absolut.
Ja? Und wie ist das dann in der Erwachsenenbeziehung? In der Erwachsenenbeziehung erlebe ich Nähe als bedrohlich. Das heißt, ich bin schon distanziert in der Beziehung und ich habe so ein Bedürfnis nach Unabhängigkeit und ich gehe bei Konflikten in den Rückzug. Das ist zum Beispiel etwas bei Konflikten, das sehe ich ganz viel bei Paaren, ich arbeite mit Paaren, wenn jemand so einen unsicher vermeidenden Stil hat, dann geht diese Person meistens in den Rückzug, während, und jetzt kommen wir zu den unsicher ängstlichen, da ist die Bezugsperson ein bisschen unberechenbar, einmal habe ich die Zuwendung, einmal habe ich sie nicht, also ich kann es nicht wirklich,
kann man nicht drauf verlassen.
Und das bringt meistens das Gefühl mit, Bindung ist unsicher. Und diese Menschen, die entwickeln dann als Erwachsener sehr viel Verlustangst, also bis ins Erwachsenenalter Verlustangst, das zeigt sich in der Beziehung, eine Klammer, eine Unsicherheit, oft eine Eifersucht. Und die brauchen ganz viel Bestätigung, dass ich in Ordnung bin und ganz viel Nähe. Und die haben ein totales Problem dann, wenn der Partner, die Partnerin aber weggeht sozusagen, selbst wenn es ein innerliches Weggehen ist. Sie muss ja nicht nur, brauchen nicht den Raum verlassen. Und das ist dann, wo dann wirklich ein totaler Stress entsteht in Konflikten.
Ja, spannend und eigentlich logisch. Also wenn ich es nicht anders gelernt habe, dass ich mich auf nichts verlassen kann und so weiter, liegt ja eigentlich auf der Hand, aber als Erwachsener weiß man natürlich nicht, wie man als Baby behandelt wurde. Voll spannend. Also jetzt haben wir gesagt, Entwicklungstraumata, Bindungstraumata, du hast gesagt, drei gibt's, oder?
Das Schocktrauma?
Mhm. Genau. Ah, ja, genau. Mhm. Blödsinn. Wir haben gesagt, der Schock, so haben wir angefangen.
Sag, Schocktrauma, genau.
Bindung waren wir jetzt,
genau. Entwicklungstrauma.
Genau.
Also der Unterschied ist, ich finde die beiden hängen zusammen. Also ich habe bei einer Ausbildung haben wir dann zum Diskutieren angefangen, gibt es nur Bindungstrauma oder gibt es nur ein Entwicklungstrauma. Die Ausbildnerin hat damals eine sehr schöne Erklärung gebracht. Einmal haben wir die Brille auf der Beziehung, auf der Bindung und einmal haben wir die Brille so auf der Entwicklung des Kindes. Aber die beiden gehören zusammen. Einmal schauen wir uns an, wie reagiere ich in der Beziehung, also wie ist eben mein Bindungsverhalten. Und das andere ist, wie fühle ich mich praktisch im Alltag, ja, welches innere Gefühl habe ich entwickelt? Bin ich unsicher? Bin ich total angepasst? Weiß ich gar nicht, was meine Bedürfnisse sind? Ganz oft wissen Menschen nicht, was sie tatsächlich, also welche Bedürfnisse sie haben, was sie mögen, was sie nicht mögen. Sie wissen, na, das wissen sie eher, was sie nicht mögen, aber was sie mögen,
können sie oft gar nicht benennen.
Können sie oft gar nicht benennen, genau. Mm.
Jetzt sind ja die Wechseljahre für viele Stress, ich würde sagen, also Schock glaube ich nicht oder hoffe ich zumindest nicht, aber einfach ein Stress, wo ganz viel hormonelle Umbauarbeiten sozusagen beginnen. Gibt es da einen Connex oder Gibt es da vielleicht sogar Studien darüber, warum sich in den Wechseljahren viele Symptome auch so äußern, dass die in Zusammenhang mit früheren Verletzungen stehen?
Gibt es. Es gibt Gott sei Dank ein paar Studien, wobei ich mir wirklich wünsche, dass wir dann bald einmal jede Woche eine neue Studie bekommen.
Dass Na gut, das wirklich, Thema Wechseljahre, da haben wir noch Luft nach oben.
Genau. Haben wir noch Luft nach
aber die
oben.
Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau, aber dass da wirklich, und ich glaube schon, dass da mehr passieren wird, weil dieses Thema Absolut. Gott sei Dank ja, jetzt ja. wirklich, wirklich immer mehr publik wird und immer mehr sich
die
damit beschäftigen.
Die beste Zeit, in den Wechseljahren zu sein, ist
genau,
definitiv
ist jetzt. Ja, weil wir wirklich jetzt an Wissen bekommen, an Information bekommen und was wirklich toll ist. Es gibt einen Zusammenhang. Und zwar muss ich einmal kurz zum Nervensystem kommen. Was passiert, wann spricht man von einem traumatisierten Nervensystem? Wenn ich eben nicht als Säugling gut reguliert werde, das nennt man eben die Koregulation durch die Mutter, durch die Bezugsperson, dann bleibt mein Nervensystem in einer anderen Grundanspannung, als wenn ich runterreguliert worden wäre. Das heißt, mein Stresstoleranzfenster, das nennt man so, ist kleiner, um Stress zu verarbeiten, als wenn ich eben in einer ganz sicheren emotionalen Bindung aufgewachsen bin. Das merkt man zum Beispiel in Teambesprechungen. Da kann man genau sehen, wie groß das Stresstoleranzfenster der jeweiligen Person ist.
Wie?
Wenn zum Beispiel in einem Team heftig diskutiert wird, dann gibt es welche, denen macht es unglaublich Spaß. Ja? Die fühlen sich so richtig wohl und die gehen raus und sind völlig entspannt und sagen, Ma, das war jetzt heute wirklich ein tolles Meeting. Dann gibt es Menschen, die sich immer mehr zurückziehen. Wenn man genau hinschaut, dann sind die wie eingefroren. Ja? Da merkt man, das stresst sie total, dass eine Person zum Beispiel lauter spricht, ja? Dass es emotionaler wird. Dann ist die Reaktion sofort so wie ein Einfrieren, ein Inneres. Eine andere Person kann zum Beispiel sich ein bisschen orientieren nach dem, der vermeintlich der Stärkere ist, ja, indem wenn es um Diskussionen geht, wenn es darum geht, irgendwas zu verhandeln und geht so ein bisschen in diese Richtung, ist besonders lieb, besonders verständnisvoll, also dieses besonders Angepasste, das sind alles Überlebensstrategien. Das ist ganz wichtig, das mache ich nicht einmal bewusst, sondern das sind Überlebensstrategien.
Auch voll spannend, weil solche Menschen mir dann oft zugeschrieben, du bist so sozial, du schaust immer, dass alle gut geht, aber dabei ist das ganz eine andere Richtung dann.
Das ist eigentlich eine andere Richtung, genau. Ja, wir sind sozial, aber wenn es auf meine Kosten langfristig geht, dann ist es wichtig, dorthin zu schauen, warum verhalte ich mich so. Das heißt, alles innerhalb des Toleranzfensters, des Stresstoleranzfensters, und da ist auch drinnen außerhalb der Komfortzone, kann ich noch mit Stress umgehen. Das heißt zum Beispiel bei dem Meeting, ich kann noch zuhören, ich kann mich selbst regulieren, wenn ich merke, ich wäre ein bisschen unruhend. Ja, das ist mir jetzt zu viel, dann kann ich sagen, atmen ist nicht mein Thema, der ruhig lauter sein, ist unangenehm, aber es passiert nichts. Wenn ich das nicht mehr kann, dann bin ich außerhalb des Stresstoleranzfensters und dann bin ich im Überlebensmodus. Das heißt Flucht, Kampf oder Todstellreflex. Wenn ich außerhalb des Stresstoleranzfensters bin, dann hilft mir oft wieder eine Koregulierung. Dann gibt es vielleicht irgendeinen, der mir anschaut, mir zunickt, so beruhigend und ich komme wieder in das Stresstoleranzfenster. Okay. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibe ich da oben und erlebe die restliche Besprechung als äußerst unangenehm und eigentlich möchte ich nur raus und möchte es verlassen, weil das ist für mich innerlich fast nicht zum Aushalten.
Okay, also Thema Nervensystem ist ein großes. Da habe ich übrigens in einer vorigen Folge, und zwar in der Folge 32 mit der Gertrud Angerer auch schon mal gesprochen, also da voll gerne nochmal einhorchen. Jetzt hast du gesagt, das Nervensystem ist so quasi unser Rüstzeug dafür, da, so sind wir da eigentlich abbogen, weil ich gern wissen wollte, ob das einen Zusammenhang haben kann mit den Wechseljahren, ob es da vielleicht sogar Studien dazu gibt.
Genau. Der Zusammenhang ist der, dass das Östrogen ja ein Schutz ist, das hat der Dr. Johannes Huber so toll erklärt, für das Gehirn. Das heißt, dass ein Schutz gegen Stress ist. Und wenn dieser Schutz jetzt wegfällt, dann muss man sich das so vorstellen, dann kann mein Stresstoleranzfenster noch kleiner werden und ich bin noch schneller unter Stress. Und das erzählen ja ganz viele Frauen, ich werde so dünnhäutig. Ich halte viel weniger aus. Also mir gehen so schnell die Nerven durch. Das sind dann so Aussagen von Frauen. Ja, ich bin viel schneller genervt von etwas. Das sind alles Aussagen, die sich auf das Nervensystem beziehen. Wenn man sagt sogar, ich bin genervt. Ja, wo aufgrund der hormonellen Schwankungen und dann, dass überhaupt die Hormone dann nach und nach weniger produziert werden, eben Stress nicht mehr so gut aushaltbar ist.
Also es kann, muss aber nicht sein, weil wenn ich was über die Wechseljahre in diesen vielen Folgen Menomio mittlerweile gelernt habe, es ist alles schwer individuell. Aber wenn ich ein Nervensystem-Thema habe, aufgrund der verschiedenen Traumata, wie wir es vorher von dir gelernt haben, kann es schon sein, dass mir die Perimenopause ein bisschen heftiger zusetzt.
Genau, genau. Mhm.
Jetzt gibt's ja eben ganz viel hormonelle und neurologische Mechanismen, die eben genau dabei so eine Rolle spielen. Kannst du das vielleicht nochmal ganz einfach runterbrechen, was da von sich geht, beziehungsweise was so wichtig ist? Vielleicht sogar auch, weil du zuerst gesagt hast, ein überaktiviertes Nervensystem bedeutet eben auch ein überaktiviertes Stresssystem und Frauen sind komplett in der Alarmbereitschaft. Was kann ich da tun, um mich eben hormonell und neurologisch runterzuregeln? Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Gibt es da irgendwie Tools, die man an die Hand geben kann?
Ganz wichtig ist, das ist mir wirklich ein Anliegen, dass ich, weil die Frage kommt ja immer wieder, was ist es jetzt aufgrund der Wechseljahre bedingt und wann liegt eben ein Trauma eventuell drunter und wie kenne ich den Unterschied? Also wenn ich das als wirklich neu erlebe, ja, wenn ich mich so nicht kenne, weil ich vorher sehr ausgeglichen war, wirklich gut mein Leben gelebt habe, ein erfülltes Leben, Freude gehabt habe und dann auf einmal merke ich so Stimmungsschwankungen, ja, dann merke ich die Hitzewallungen, Schlafstörungen, dann hilft höchstwahrscheinlich pflanzliche Mittel. Oder das muss man dann mit der Gynäkologin, mit dem Gynäkologen besprechen. Eventuell, das muss auch jede Frau selber entscheiden, Hormonersatztherapie. Wenn ich jedoch merke, es verstärkt sich nur etwas und ich kenne das Gefühl, ja, ich kenne so, dass es mir immer wieder nicht gut geht, dass ich wirklich meine Bedürfnisse gar nicht kenne, dass ich mir gar nicht sagen traue, was ich gerne hätte. Und dass es mir jetzt schlechter geht, dass ich merke, wie immer depressiver, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich Hilfe zu holen, und zwar therapeutische Hilfe zu holen. Also da braucht's mehr als nur ein paar Tipps, damit ich da wirklich rauskomme, damit ich da was aufarbeite, was eben sehr früh passiert ist. Das ist mir ganz wichtig. Also das ist genau der Unterschied, ob ich keine bis leichte habe oder ob ich schwere Wechseljahresbeschwerden habe und dass dann wirklich dorthin geschaut wird und da Hilfe geholt wird.
Voll super, dass du das jetzt so klar und deutlich sagst, weil dieses Gefühl so, Alter, was ist denn jetzt los? Das hat man ja schnell mal in den Wechseljahren, dass man sich eben denkt, hey, das ist neu oder so kenne ich mich nicht. Oder Situationen, die mir eben auf einmal aus dem Gleichgewicht bringen, wo es vorher nie ein Thema war. Das zählt ja so auch auf dieses Wechseljahre-Konto ein. Darum finde ich das gerade extrem spannend, was du sagst. Also wenn ich so weit gefestigt bin, dass ich mir denke, na hoppala, jetzt druckelt's aber ordentlich, dass ich da vielleicht in eine andere Richtung gehe oder ein Stück weit gelassener mal das Ganze auf mich hereinprasseln lasse, sage ich mal, als wie wenn ich mir denke, oh, nicht schon wieder. Habe ich dich da richtig verstanden?
Genau, genau. Und das ist mir wirklich wichtig, weil das ist eine Botschaft, die ich so oft sage, jede Frau ist vollkommen richtig, auch wenn sie sich so fühlt. Und es hat immer einen Grund, warum ich mich jetzt so fühle, wie ich mich fühle. Und auf diesen Grund zu kommen und mich verstehen zu lernen, das finde ich eigentlich das Schöne an den Wechseljahren, dass ich wirklich mich selbst in diesen Jahren wirklich super kennenlernen kann und Kontakt zu mir bekommen kann und dadurch in eine ganz andere Lebensqualität komme.
Das unterstreiche ich auch sehr, was du sagst. Also ich glaube auch, dass die Wechseljahre eine so spannende Phase sind im Leben einer Frau und Möglichkeiten bieten, genau wie du sagst, hinzusehen. Also diese freundliche Einladung oder der friendly reminder, wie es dann so schön auf Instagram und Co. hast, einmal zu schauen, hey, wie geht's mir? Was will ich denn wirklich? Ist es das Leben, das ich mir so als 20-, 30-Jährige gewünscht habe? Und man muss ja nicht, so wie du anfangs erzählt hast, man muss nicht am Boden liegen und weinen dabei, sondern man kann das auch ganz gelassen einmal bei einer Tasse Tee oder auch am Boden liegend. Aber da trotzdem die Chance in dem Moment zu erkennen. Ich glaube, das ist, ja, ich sage einmal so, auch wenn es nicht leicht ist, und dessen bin ich mir komplett bewusst, ja. Aber das ist wirklich die Chance der Wechseljahre, der glücklichen Wechseljahre. Einfach, und selbst da die Option zu haben, weil ich glaube, die Wahl haben wir immer, ja. Hey, Deckel drauf, es interessiert mich nicht, gebt's mir was, was das wieder gut macht, oder mal den Deckel anzuheben und zu schauen, woher kommt das eigentlich? Warum ist das so? Wie geht's jetzt weiter? Also auch diese Wahl, ganz, ganz wichtig, ist eine höchst individuelle Entscheidung. Und da kann ich wirklich nur jede Frau ermutigen, die Entscheidung triffst du immer nur für dich ganz alleine. Und das ist auch wieder was, Thema Wechseljahre. Ich glaube, da sind wir heute auch so den Ticken mutiger als wie davor. Oder wie siehst du das?
Ich glaube, mutiger waren Frauen früher auch, aber das ist viel mehr unbewusst passiert. Jetzt mit diesen ganzen Informationen ist es, glaube ich, einfacher eine Entscheidung, aber doch vielleicht sogar einfacher, dass ich sage, okay, es gibt ganz viele Optionen und jetzt entscheide ich mich dafür. Und das finde ich total toll, was du gesagt hast mit Deckel drauf, weil ich finde, eine der wichtigsten Fragen ist die, wofür ist jetzt Energie da? Und das ist wichtig, da hinzuschauen. Ist jetzt Energie da, wirklich hinzuschauen? Oder brauche ich jetzt mal nur, dass ich mich halbwegs stabilisiere und dass ich einfach die nächsten Wochen gut rüberkomme? Und insofern ist mir das ganz wichtig. Es geht hier nicht um Optimierung. Es geht hier nicht darum, dass ich jetzt alles anschauen muss. Wie du richtig gesagt hast, ist eine zu höchst individuelle Entscheidung. Und je bewusster sie getroffen wird, umso besser ist es.
Kannst du abschließend irgendwie den Frauen was mitgeben? Weil eben natürlich die Wechseljahre herausfordernd sind. Egal, ob es jetzt nur, also jetzt bitte unter fetten Anführungszeichen, die Wechseljahre sind oder ich draufkomme, hoppala, ich glaube, da tut sich jetzt irgendwie was auf, wo ich hinschauen möchte. Gibt so zwei, drei Tools, sei es jetzt Atmung, hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen oder so, um einfach sie auch wieder ein bisschen runter zu regulieren?
Also es sind eben die einfachen Übungen, weil die müssen mir ja einfallen, wenn es gerade einmal stressig ist. Also wirklich eine Übung ist Füße am Boden und wirklich Hand auf Bauch und eine auf die Brust und einfach sich auf die Atmung konzentrieren. Einatmen, ausatmen. Was noch sehr hilfreich ist, ist wieder Füße am Boden und wenn ich merke, boah, ich bin innerlich total unruhig, ja, es ist so wirklich eine Unruhe in mir, so eine Fahrigkeit, dass ich mich im Raum umschaue, das nennt man Orientierung, wo bin ich jetzt, so wie jetzt da, ich schaue die Bilder an, ich schaue die Blumen an und realisiere, ich bin im Hier und Jetzt und ist es jetzt gefährlich oder nicht. Das hört sich vielleicht ein bisschen eigenartig an, aber unser Nervensystem, unser autonomes, scannt die ganze Zeit, das macht es körperlich, die Umgebung und schätzt die ganze Zeit ein, ob ich jetzt sicher bin oder nicht. Und traumatisierte Nervensysteme schätzen grundsätzlich die Welt gefährlicher ein, weil es in den ersten Lebensjahren als gefährlich erlebt worden ist. Das heißt, eben unterschiedliche Nervensysteme schätzen eine Situation unterschiedlich ein. Deswegen ist ja der eine total relaxed und der andere schon völlig fahrig und denkt sich nur nichts mehr raus. Und da, wenn mir das bewusst ist und ich das hier und jetzt reinhole, dann wird es wieder ruhiger.
Also für alle nochmal voll gern Folge 32, Thema Nervensystem. Und die Folgennummer war sie jetzt nicht mit der Johanna Lehmann, wo es um das Thema Breathwork gegangen ist, weil das ist unfassbar. Da habe ich auch so viel gelernt, was wir für ein Werkzeug immer mit haben. Einfach atmen. Martina, ich würde da gern die Fragen aus der Community stellen. Das waren diesmal sehr, sehr viele. Ich habe auch eine zum Schluss, eine sehr komplexe mitgenommen. Die Rita Meier Wechseljahre fragt, wie kann man denn feststellen, dass es sich um eine Verknüpfung mit einem Trauma handelt und wie kann man das dann loslassen? Haben wir jetzt ein bisschen schon umrissen, vielleicht, wenn du das nochmal ganz kurz zusammenfassen möchtest.
Also wenn ich merke, also aufgrund der Hitzewallungen, Schlafstörungen, wenn ich so reinspüre in mich und so das Gefühl habe, boah, ich fühle mich überhaupt nicht gut, ich fühle mich wertlos, ich bin total unsicher, ängstlich, ich schaue immer auf die anderen, ich will nicht, dass ich irgendjemanden verletze. Das sind ganz, ganz viele innere Haltungen. Dann kann das ein Hinweis sein, dass das nicht nur mit den Wechseljahren zu tun hat, sondern dass da wirklich ein Entwicklungstrauma, ein Bindungstrauma dahinter ist. Und dann ist es wichtig, da hinzuschauen, weil Gott sei Dank kann ich das ja alles verändern. Ich kann ja auch mein Stresstoleranzfenster Gott sei Dank verändern. Und das ist ja das Tolle daran, dass wir in eine andere Lebensqualität kommen.
Martina Ludwig Stilberatung schreibt, meine Frage wäre, wie schafft man es, sich von einem unempathischen, desinteressierten Elternteil emotional zu lösen, so dass es einem nicht immer wieder einholt?
Das ist ein Prozess. Das ist mir ganz wichtig. Da gibt es nicht eine Übung oder ein Tool und dann ist es gut. Genau. Da geht es wirklich darum, dass ich mir das anschaue. Da würde ich wirklich auch wieder sagen, eine gute Begleitung, eine therapeutische Begleitung, wo man hinschaut und sagt, okay, was ist da passiert? Wie ist es mir gegangen? Auch als Kind, da gibt's tolle Arbeit, innere Kindarbeit, innere Anteile sozusagen in das Hier und Jetzt zu holen. Das, was ich damals von den Eltern gebraucht hätte, zu lernen, mir selbst zu geben. Und das Schmerzhafteste daran ist halt diese Annahme, dass der Vater oder die Mutter so ist, dass ich wirklich aufhöre, mir zu wünschen, dass es anders wäre. Und das ist die größte Herausforderung. Das ist wirklich schmerzhaft. Nur ohne diese Annahme bleibe ich wie hängen. Ich bleibe sozusagen das kleine Kind, das immer noch will, dass der Papa oder die Mama mich endlich sehen und mich endlich anders behandeln. Und dieses innere Kind sozusagen muss ich abholen, weil ich bin ja mehr wie dieses innere Kind, ich bin ja die Erwachsene und muss sozusagen es selbst versorgen. Also müssen tue ich gar nichts, aber dass es besser wird. Genau.
Dann habe ich eine Frage geschickt bekommen. Ich habe sie dir, Martina, im Original Wortlaut geschickt. Das war eine sehr, sehr lange Frage. Ich werde es jetzt hier zusammenfassen. Die Hörerin hat mir gebeten, das Ganze anonym zu halten. Es ist eine komplexe Geschichte, denke. Dennoch hast du gesagt, nehmen wir mal die Frage rein, weil die ist wirklich ja wichtig, auch einmal vorzulesen. Ich bin 46 und habe im letzten Jahr mehrere belastende Einschnitte erlebt. Den Tod meines emotional gewalttätigen Vaters, den Kontaktabbruch zu meiner Familie und den Verlust meines Jobs. Gleichzeitig traten erste Wechseljahrsbeschwerden auf, wie Schlafstörungen, vaginale Beschwerden und emotionale Erschöpfung. In dieser Zeit tauchten auch Erinnerungen an verdrängte Kindheitstraumata auf, unter anderem an sexuelle Grenzüberschreitungen durch meine Mutter. Eine Therapeutin hat mir erklärt, dass es sich um Retraumatisierungen handelt. Ich frage mich nun, kann die emotionale Verletzlichkeit der Perimenopause, also die hormonellen Umstellungen, Schlafmangel, das Nervensystem im Dauerstress, dazu führen, dass solche alten Traumata plötzlich so heftig zurückkehren? Und was kann man tun, wenn man sich in so einer Phase alleine durchkämpft, weil es kaum traumasensible Kassenplätze gibt? Ich wünsche mir, dass mehr Frauen wissen, auch Mütter können Täterinnen sein und dass selbst kleine Grenzüberschreitungen tiefe Spuren hinterlassen können, besonders wenn man gerade emotional ohnehin auf wackeligen Beinen steht. Martina, bitte.
Also diese Hörerin hat das wirklich gut beschrieben, welche Auswirkungen ein Bindungs-, ein Entwicklungstrauma haben kann im Erwachsenenalter und dass es durch die Wechseljahre wie aufbricht und eben Szenen hochkommen, die bis dato verdrängt worden, praktisch gut verdrängt worden sind, weil Verdrängung ist ja auch eine Überlebensstrategie von der Psyche, die gut ist. Das ist mir ganz wichtig. Wenn es zu viel wird, dann schneiden wir ab, dann, das ist wie wenn es das gar nicht gäbe. Und das ist gut so, weil sonst hätten wir nicht überleben können. Und in diesem Fall hört sich's für mich so an, dass es eben diesen Zusammenhang gibt. Und was es jetzt braucht, ist, sie hat es eh geschrieben, traumasensible Begleitung. Und es gibt einen Verein, ich habe da extra die Kollegin gefragt, weil ich glaube, diese Hörerin ist aus Wien, nämlich diese Fair Therapy, die sich spezialisiert hat eben auf Traumata. Und diese Info, die können wir verlinken, wo
genau,
sie sich hin-
in die Shownotes,
wenden,
genau.
hinwenden kann, um Hilfe zu bekommen.
Genau. Es gibt da das tolle Buch, weil vorher das Kind in mir quasi Thema war, von der Stefanie Stahl, das tue ich auch in die Shownotes und natürlich auch, wie man mit dir arbeiten kann.
Genau. Und ja, das ist ein Thema, was auch wirklich eher, ich habe das Gefühl, ein bisschen noch das Tabu drauf ist, auch Mütter. Also das ist, es ist so, auch Mütter, durch Mütter können sexuelle Übergriffe sein. Sind nicht nur die Männer, sind auch die Frauen. Aber hauptsächlich, tendenziell hat mehr die Männer, aber es gibt eben genug Missbrauch auch von Müttern.
Wahnsinnig viel heute wieder gelernt. Ein sehr großes Thema, ein sehr schweres Thema auch, aber ich glaube dennoch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man auch das mal bespricht. Vielen Dank, liebe Martina, für deine Offenheit, für deine Expertise. Wir haben schon gesagt, wie man mit dir arbeiten kann. Steht alles in den Shownotes. Du bist auf Instagram, du hast eine tolle Homepage und du bist ja auch so im Wechseljahre-Game, sage ich mal, ein bisschen drinnen. Du gehst ja auch ähnlich wie ich in Betriebe und arbeitest da, um das Thema Wechseljahre einfach noch viel mehr aus der Tabuzone zu holen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, danke für die Einladung.
Meno Mio erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Community, also auch gerne mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest damit mit mir reden? Dann schreib mir gern und melde dich unter daniela@menomio.at. Außerdem, wenn du erstens keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du via Spotify dabei bist. Und zweitens, um mich zu unterstützen und das Thema Wechseljahre noch bekannter und größer zu machen, bitte, bitte abonniere Meno Mio und voll gern gib mir die Sterne, die es da so zu vergeben gibt. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter Wechseljahre_Podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter Meno Mio und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomio.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. Liebe Martina, auch du bist so lieb und schreibst mir ganz zum Schluss noch in mein Meno Mio Freudenbuch. Wir hören so auf, wie wir gestartet sind. Ich beginne den Satz, du vervollständigst ihn bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Also ich habe es gemerkt, eben von einem Tag auf den anderen mit extremen Hitzewallungen Tag und Nacht und mit wirklich extremen Schlafstörungen auch. Ich habe nicht mehr schlafen können und war dadurch erschöpft, müde, immer oft auch. Der Körper hält so viel aus, ein Wunder, dass ich noch lebe. Also das war wirklich heftig. Und das ist das Ganze, circa 8 Jahre hat das gedauert.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren war?
Ich glaube wirklich die Ausbildung und dass ich mit den Umständen wirklich gut zurechtgekommen bin. Also mit diesen Hitzewallungen, mit diesem Erschöpftsein. Und ich hätte gern das Wissen von heute damals gehabt, weil ich hätte mich für bioidente Hormone entschieden. Und jetzt bin ich schon draußen aus diesem goldenen Fenster, diesen 10 Jahren. Ich hätte mich damals wirklich gerne dafür entschieden.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Eben genau das, dass es da wirklich Möglichkeiten gibt, dass es einem wirklich geholfen werden kann und ich da nicht durch muss. Und ja, und so mehr oder weniger reißt dich zusammen, wird schon, sondern dass es da wirklich Hilfe gibt.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Ich glaube, zwei Sachen. Das ist sicher mein Humor. Also ich glaube, mein Humor hat mich da wirklich durchgetragen. Und das Zweite ist sicher, dass ich immer dran geblieben bin. Also es war wirklich so, ich habe keine Ruhe gegeben, weil man immer doch, da muss es etwas geben. Es muss mir doch endlich mal besser gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was mich durchs Leben trägt.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Wirklich zu mir gekommen zu sein und ich jetzt meine Berufung lebe, es liebe und ja, ein erfülltes Leben habe.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.